Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich, heute Morgen auch da zu sein, einmal mehr. Wir hatten das letzte Mal, eben im April war das, miteinander das Buch Ruth begonnen und dort dann im ersten Kapitel das Ganze schlussendlich dort belassen in Bethlehem. Und schauen wir da, ob die Anlage funktioniert. Jawohl, bestens. Und wir hatten dabei festgestellt, Naomi und Ruth, sie sind jetzt wieder zurück in Bethlehem. Es gab wieder Brot, hatten sie gehört. Aber für sie war die Situation sehr schwierig. Ganz besonders, wenn wir Ruth anschauen. Sie war eine Fremde. Und Fremde hatten es nicht einfach. Wir kennen das auch heute. Vielfach Fremde, Asylanten. Man begegnet mit Misstrauen, vielleicht sogar Missgunst. Und gleichzeitig war sie, wie auch ihre Schwiegermutter, verwitwet. Und das letzte Mal schon vielleicht kurz erwähnt, es gab noch keine Witwenrente. Und Witwen wie auch Waisen waren wirklich am untersten Niveau von der ganzen Gesellschaft. Und das Problem war, wenn sie es nicht irgendwie schafften, um wenigstens zu überleben, dann war die letzte Möglichkeit, wenn man das so sagen darf, dass sie sich als Sklaven verkaufen mussten. Sie kennen vielleicht die entsprechenden Stellen. Das war ja von Gott her auch so dann geregelt, dass es keinen Missbrauch gab. Das heißt, nach bestimmten Jahren durften sie wieder frei ausgehen in Israel. Aber schlussendlich war das oder wäre das eine Option, schlussendlich, wenn gar nichts mehr gegangen wäre. Also die ganzen Aussichten waren wirklich nicht gerade sehr erquicklich. Ich habe so einen Titel gemacht, verschlungene Wege oder vertrackte Wege. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck so, verworren. Irgendwie auch unerklärlich. Dann habe ich mir überlegt, ja, wie sieht das denn aus? Eben in Ruth haben wir das jetzt gesehen, mittellos. Wie sieht das denn bei uns aus? Hier in der Schweiz, jetzt, heute. Und wenn ich so hinschaue, auch in meinem eigenen Leben, ich glaube, Beziehungsprobleme ist bei uns einer der ganz großen Probleme. Entfremdungen, Scheidungen, Streit. Wenn wir jetzt durchgehen würden und jeder seine Geschichten erzählen könnte, da würden wir wahrscheinlich einiges zusammenbringen. Sachen, die schmerzen, Kinder, die eben nicht den Weg so gehen, wie wir uns das wünschen. Aber es können auch materielle Sorgen sein. Vielleicht können wir sagen, hier in der Schweiz, ja, da sind wir reich, da haben wir das nicht so. Aber auch da gibt es die, die eben nicht so gut begütert sind, die vielleicht auch existenzielle Not haben. Ich denke auch an die, die irgendwie vom Weg abgekommen sind, auf der Straße sind und wie kann ein Ausweg sehen? Oder eben Asylanten, die kommen. Oder aber Krankheit, eine völlig unerklärliche Krankheit, unheilbar. Die Ärzte sind ratlos. Oder eben Süchte. Und man hat einfach keinen Sieg darüber. Schuld, die einem belädt. So könnten wir die Liste wahrscheinlich jetzt noch lange weiterführen. Es ist ein Resultat unserer Situation, dass wir nach dem Sündenfall leben. Und die Sünde leider eine Realität ist in unserem Leben. Und diese Sünde, beziehungsweise die Schuld, die wir auf uns laden, uns von Gott trennt. Und schlussendlich genau diese Trennung auch das Elend bringt. Und das Ganze verlangt nach jemandem. Nach jemandem, der uns aus dieser Situation heraus erlösen kann. Wir benötigen jemand ganz dringend, der hier eine Lösung anbietet. Nicht irgendein Pflaster, wenn wir eine eiternde Wunde haben und das Eiter bleibt, sondern etwas, das tiefgreifend wirklich heilt und eine tiefgreifende Lösung ist. Lösungen eben für unsere Schuld, Lösungen für unsere innere Schmerzen, vielleicht manchmal auch Verzweiflung, dort, wo wir an die Grenzen kommen, wirklich tiefgreifende Lösungen. Oder eben eine Veränderung auch der äußeren Umstände. Aber ich denke hier nicht nur so sehr an das, was wir jetzt hier erleben, für die Jahre, die noch bleiben, sondern etwas, das darüber hinausgeht, in die Ewigkeit. Wir brauchen jemanden, der hier uns erlösen kann. Wir schauen jetzt im Buch Ruth, wie das weitergegangen ist. Ob denn nun hier jemand da war, der eine Lösung bringen konnte, der eben ein Löser oder Erlöser sein konnte. Wir reden ja im Alten Testament hier jetzt in diesem Kontext von einem Löser. Und wir werden sehen, was der auch für Aufgaben dann gehabt hatte. Wir lesen im Kapitel 2, vielleicht mögt ihr euch erinnern, in der Einführung habe ich gesagt, das Buch Ruth ist eine wunderbare Novelle. Es ist wie ein kleines Juwel in der Literatur. Wenn man das ganz genau betrachtet, dann sieht man, das ist sehr schön und ganz sorgfältig aufgebaut. Und das Ganze läuft, kennt ihr das wahrscheinlich vom Theater, oder? Da gibt es so verschiedene Akte, oder? Und innerhalb vom Akt gibt es verschiedene Szenen. Und so ist das hier auch. Es hat 4 Akte und in jedem Akt hat es 2 oder 3 Szenen. Und hier jetzt im 2. Akt geht das Ganze so. Ruth aber, Vers 2, die Moabiterin sprach zu Naomi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie, Naomi, zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und es traf sich aber, ich habe da in Klammern festgesetzt, es ist vom Ausdruck her, auch vom Hebräischen dort, so ganz zufälligerweise, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Elimelech war ja der verstorbene Ehemann der Naomi. Und für mich ist genau dieser Abschnitt ein so wunderbarer Abschnitt. Wir sehen auf der einen Seite, Ruth wird aktiv. Sie verkriecht sich nicht und bläst jetzt Trübsal und sagt, wie schlecht ist es mir ergangen. Und was ist das für eine ausweglose Situation, sondern sie wird aktiv. Sie schaut, was gibt es für Möglichkeiten. Und wahrscheinlich hat Naomi ihr dargelegt, schau, da gibt es in den Schriften von Mose einen Abschnitt, im 3. Mose ist das dargelegt, da dürfen die Armen Ehren auflesen. Und wir haben dort eine klare Anweisung, Gott hat dort in 3. Mose 19 eine klare Anweisung gegeben, wenn ihr erntet, erntet nicht alles ab, lasst etwas. Und zwar genau für die Fremden und für die Armen. Und das galt für sie. Das heißt, sie hat gesehen, jawohl, da gibt es eine Möglichkeit. Und die nehme ich jetzt einfach mal wahr. Ich weiß nicht, wie das rauskommt, ob ich dann nicht mit Schimpf und Schande weggesendet werde oder ob überhaupt die etwas zurücklassen. Sie ist gegangen. Und das ist etwas, das zu uns spricht. Wir dürfen nie irgendwie in eine Opferrolle fallen und sagen, ich armer Kerl, ich arme Frau. Ja, jetzt ist es einfach so, kann nichts tun. Das ist immer verkehrt. Wir dürfen in der Gnade immer weitergehen. Das, was uns der Herr gibt, dürfen wir annehmen und dann Schritte wagen. Weil das andere, das tut dann Gott. Wir gehen dann diese Schritte im Vertrauen, im Glauben, ohne zu wissen, wie das wirklich noch rauskommt. Und Gott, er führt das. Und wir sehen hier in diesem Buch Ruth, Gott wird gar nie so richtig direkt erwähnt. Und doch sehen Sie, wer seine Hand, die am Wirken ist, hinter diesen Umständen. Und dann heißt es ganz zufälligerweise, oder, ist sie auf diesem Feld. Das war natürlich kein Zufall. Natürlich aus Sicht der Menschen vielleicht schon, aber aus Sicht Gottes kein Zufall. Es war eine Führung. Gott hat das genau so geführt, dass sie genau am richtigen Ort war, bei diesem Boas. Und wer ist denn überhaupt dieser Boas? Der wurde nämlich interessanterweise eingeführt im ersten Vers von diesem zweiten Kapitel. Und von diesem Boas heißt es, nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs. Und sein Name war Boas. Sehr angesehen, dieser Begriff ist auch ein sehr spannender Begriff, weil wir diesen in den Sprüchen, Kapitel 31, ganz am Schluss, kennenlernen. Wer weiß gerade, was dort das Thema ist, Sprüche, ganz am Schluss. Die tugendhafte Frau, ja, das ist dort das Thema. Und interessanterweise in der hebräischen Anordnung oder der Bibel ist ja das Buch Ruth genau nach den Sprüchen. Das heißt, wir haben also im Buch Ruth dann gerade auch das Beispiel der tugendhaften Frau, so nennt nämlich später dann im Kapitel 3 der Boas die Ruth, aber auch von einem tugendhaften Mann. Wir sehen beides. Und das ist hier, wird er uns so dargestellt. Boas heißt übrigens übersetzt dann auch, er ist meine Stärke. Nun ist die Frage, ja, wer ist denn das? In welchem Kontext kennen wir den? Und wenn wir so diese Geschlechtsregister anschauen, das sind so die Verse, bei denen man sagt, oh nein, so viel Geschlechtsregister oder Chroniker oder am Anfang. Aber lest diese Geschlechtsregister so, dass er bei jedem Namen fragt, was weiß ich über den? Und dann wird es manchmal ganz spannend, solche Geschlechtsregister. Und da stellen wir fest, ach so, die Eltern, Salmon und Rahab. Das ist doch diese Geschichte im Buch Josua mit Jericho. Diese Rahab, die hatte nicht gerade den besten Ruf, oder dort? Aber sie hatte durch den Glauben den wahren Gott erkannt und hatte Gnade gefunden. Es war eine Frau der Gnade. Und so wurde sie errettet, durfte dann mit dem Volk mitgehen. Wir sehen, dass sie auch Gott ihren guten Mann geschenkt hat. Einige in der Tradition sagen, es war einer von diesen Spionen, oder, die dort waren. Aber ob das stimmt, wissen wir nicht so genau. Oder? Aber auf jeden Fall hatten sie dann mindestens oder diesen Boas als Kind. Nun, Boas ist hier wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Und Salmon und Rahab sind sicherlich schon verstorben. Aber ich denke, dass er in seinem Herzen das mitbekommen hat. Nämlich genau die Gnade und auch die Liebe für die Fremden. Weil seine Mutter war ja auch eine Fremde. Die eigentlich kein Anrecht hatte, zum Volk zu gehören. Aber durch Gnade, basierend auf dem Glauben, durfte sie Teil sein davon. Und jetzt dieser Boas kommt, sie sind da im Feld am Arbeiten, er ist der Herr hier, er ist wie es heißt, angesehen, eben tugendhaft. Das heißt im Kontext von einem Mann auch, dass er begütert war. Er hatte also seine Mitarbeiter, die dort arbeiteten, und er kam. Und mich hat das auch fasziniert, wie hier diese Begrüßung ist. Oder der kommt nicht einfach so mürrisch, sagt so, wie geht's da? Habt ihr da genügend gemacht? Sondern der Herr sei mit euch. Was für ein Gruß, oder? Wirklich. Und dann antworteten sie, der Herr segne dich. Für mich zeigt das einfach diese Herzenshaltung, dass eben Gott, der Herr, im Zentrum ist. Und das ist der wahre Glaube, das ist der lebendige Glaube, der in allem und in allen Situationen, ob jetzt heute Morgen oder dann eben Montagmorgen oder bei der Arbeit, der Herr ist immer da. Und das durchdringt alle unsere Bereiche des Lebens. Und so möchte ich eben einen Schwerpunkt heute Morgen darauf legen, dass wir in Boas auch ein Vorbild für uns sehen können. Wir Menschen lernen ja sehr gut mit Vorbildern. Und ich habe gerade gehört, Kindergartenlehrerin, auch eine Tochter ist Kindergartenlehrerin. Und Kinder, oder Kleinkinder vor allem, die lernen eigentlich nur vom Vorbild. Das ist mal die erste Form, wie wir lernen. Und so hat uns Gott viele solcher Vorbilder gegeben. Wir dürfen diese Leben studieren. Wir dürfen von den Fehlern logischerweise auch lernen. Und wir dürfen eben genau auch von solchen Personen wie ein Boas lernen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir in solchen Situationen umgehen können. Voraussetzung, das ist immer ganz wichtig, ist der Glaube. Natürlich schauen wir auf die Auswirkung von diesem Glauben, auf die Frucht des Glaubens. Aber wie ein Baum, oder, der hat Wurzeln, und die Wurzeln und dass er dort die Nahrung aufnehmen kann, das ist das Wichtigste, sonst gibt es keine Früchte, oder? Und so ist es bei uns auch. Die Wurzel, das ist unser Glaube. Das sieht man nicht. Wenn ich jemanden anschaue, und ich kann nicht gerade sagen, ah ja, der hat viel Glaube, das sehe ich da, oder? Ein bisschen, weiß ich, an den Haaren oder Kopf oder so. Sieht man nicht, oder? Das ist eben ganz tief, das ist eine tiefe Wurzel, oder, von diesem Baum. Ich sehe nur die Früchte. Wenn keine Früchte da sind, kann ich sagen, wahrscheinlich ist der Glaube da ein bisschen klein, oder? Wenn ich Früchte sehe, dann kann ich daraus schließen, ja, da ist auch ein großer Glaube da. Das ist immer ganz wichtig, oder? Dass wir nie das verkehren und denken, ja, wir müssen gute Werke machen, oder? Dann ist dann Gott mit uns zufrieden. Vergesst das, oder? Wenn wir ganz tief verwurzelt sind im Glauben in Jesus Christus, dann wird durch den Heiligen Geist in uns Früchte kommen. Und Früchte werden genau sein, gute Werke. Aber auch Veränderungen in uns. Wir denken an die Früchte, die erwähnt sind in Galater 22. Die Frucht des Geistes aber ist, oder, Liebe, Güte, Geduld und so weiter. Aber auch Werke, die sich sehen. Dabei ist mir eben Paulus auch in den Sinn gekommen im 2. Korinther 9. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Mir ist das auch wieder aufgefallen, gerade beim Lesen, auch, wir sind jetzt auch in einer Predigtreihe dort dran mit dem Petrusbrief, wie das immer wieder auch hervorkommt, gute Werke. Und zwar eben als Frucht, als Frucht. Das ist ganz wichtig. Und das sehen wir auch in diesem Boas. Und so ist er uns wirklich ein Vorbild. Nun, die Begegnung der Ruth jetzt hier. Er kommt ja hierher, wir haben bereits den Gruß gesehen, und jetzt sieht er diese Fremde. Und er fragt nach. Er sagt, wer ist denn diese Fremde? Und dann wird er unterrichtet, sagt, jawohl, das ist die Ruth, die da mit der Naomi gekommen ist. Und das hat sich natürlich schon herumgesprochen. Oder die hatten damals noch kein Internet, um sich irgendwie verweilen. Aber da wurde noch gesprochen, oder, miteinander. Und da waren natürlich solche Neuigkeiten, oder, die waren natürlich wie ein Lauffeuer. Hey, die Naomi ist zurückgekommen und da ist noch die Ruth mitgekommen, Moabiterin. Das hat man natürlich unter vorgehaltener Hand, oder? Ihr wisst ja, die Moabiterinnen, oder? Die hatten nämlich nicht den besten Ruf. Wisst ihr überhaupt warum? Denkt so zurück, oder? Geschichte mit dem Bileam, die kennen wir, oder? Das ist der mit dem Esel, oder? Der Esel hat begonnen zu reden. Und dieser Bileam wollte ja vom König Barak, dem moabitischen König, beauftragt, das Volk verfluchen. Er konnte es aber nicht. Er musste es segnen. Und dann, als das nicht geklappt hat und all die wunderbaren Güter, die Balak ihm jetzt geben wollte, wieder weggezogen sind, da wurmte das diesen Bileam und sagte, sind alle diese, das Gold und Silber, ist alles weg? Und dann hat er eine ganz perfide Idee. Da hat er gedacht, die habe ich durchschaut. Ich habe diesen Gott durchschaut. Ich habe nämlich nur zwei, drei Sachen gehört. Wenn die nämlich sündigen, dann wird Gott so zornig, dass er sie straft. Und so hat er den Balak schlussendlich angestachelt, dass er die Frauen gibt, damit diese, also moabitische Frauen, damit diese schlussendlich diese elitischen Männer verführen. Zum Götzendienst und zu sexuellen Handlungen. Und das war auch passiert. 4. Mose 25, könnt ihr das nachlesen. Und deshalb war der Ruf der Moabiterinnen total am Boden. Oder diesen Kontext müssen wir uns wie bewusst sein. Das war nicht so, dass sie sagten, endlich mal eine Moabiterin, die gekommen ist, sondern dass er, oh nein, diese Moabiterin. Oder? Wo ist mein Mann? Oder? Gerade mal, ja, ich meine, das muss man sich dann bewusst sein. Und jetzt dieser Boas, der kümmert sich um sie. Der hat keine Vorbehalte. Sondern er sieht, wie sie von Moab gekommen ist, wie sie alles zurückgelassen hat, in eine unsichere Zukunft, mittellos, und sie ist jetzt da und nimmt diese Ehren auf. Damit sie auch ihre Schwiegermutter versorgen kann. Die war wahrscheinlich auch schon älter. Und so sehen wir, wie er da spricht mit dir. Hörst du meine Tochter? Er spricht sie mit meine Tochter an. Das zeigt übrigens auch den Altersunterschied. Also das heißt, der Boas ist mindestens eine Generation älter, deshalb spricht er sie mit meiner Tochter an. Sonst hätte er eine andere Ansprache. Und dann sagt er, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Und dann sagt er auch, du kannst hierbleiben, du bekommst zu trinken, zu essen, es ist für dich gesorgt. Nimm einfach auf. Und dann sagt er dem Schnitten noch, du lass noch ein bisschen mehr, damit sie genügend mitnehmen kann. Das ist dieser Boas. Ein gütiges Herz, ein offenes Herz. Und während dieser ganzen Erntezeit von den Gersten- und Weizenernte, das war dann immer so etwa April, Mai, und wurde dann auch beendet mit dem Pfingstfest. Oder das Pfingstfest. Deshalb wird ja zu Pfingsten bei den Juden immer noch heute dieses Buch Ruth gelesen. Das gehört dort zur Lese. Weil das dann das Ende, das heißt dann Kapitel 3, wenn wir dann weitergehen, das war dann eben zur Zeit von Pfingsten. Und da wurde ja alles dann abgeschnitten, zusammengenommen. Und da war dann diese Tenne, das ist so ein Bild, ein Versuch, oder diese Tenne darzustellen. Das war ein Ort mit hartem Untergrund außerhalb des Dorfes oder des Städtchens. Und da kamen dann alle hin und droschen das Getreide. Normalerweise, man sagt eben hier in Bethlehem, das war so, dass immer am Abend ein schöner Wind da war. Und wenn man da gedroschen hat, da musste ja die Spreu vom Weizen getrennt werden. Der Spreu ist ja leichter. Jetzt, wenn der Wind zu stark ist, dann fliegt alles weg, oder? Wenn ich keinen Wind habe, dann muss ich selber blasen. Das ist auch nicht gut, oder? Und wenn der Wind genau richtig ist, dann ist es wunderbar, oder? Dann geht nämlich die Spreu weg und der Weizen bleibt. Und das hatten sie dann am Abend gemacht, bis sie dann irgendwann müde waren und dunkel war und dann hatten sie dort gerade auch geschlafen. Die hatten dann dort übernachtet und am nächsten Morgen wurde dann alles eingepackt auf die Karren und dann in die Scheune gebracht. Das war also die Tätigkeit hier in der Tenne. Jetzt muss man aber noch wissen, diese ganze Begebenheit ist ja während der Zeit der Richter. Wenn ihr so das Richterbuch kennt, oder, da war das ja geistlich gesehen nicht gerade die beste Zeit, oder? Das war also immer wieder dieser Abfall und das große Problem war, dass sie sich immer wieder mit den Praktiken der Völker, die dort waren, eingelassen haben. Das heißt also, diese Astarten- und Baal-Kulte wurden dort immer wieder auch eben vom Volk Israel aufgegriffen. Und unter anderem wurde dann auch die Tenne verwendet, weil die Tenne war der einzige große Ort, die hatten keinen riesigen Marktplatz oder im Städtchen drin, sondern der einzige große Ort, bei dem sich da alle versammeln konnten und vielfach wurden dann dort auch solche Götzenfester abgehalten. Für diejenigen, die das interessiert, in Hosea Kapitel 9, die ersten Verse, dort kann man das nachlesen, wie da eine Anspielung darauf ist. Nun, die Geschichte ist jetzt so, dass die Naomi sagt, hey, geh heute Abend auf die Tenne und geh zu diesem Boas. Das war eine hochriskante Angelegenheit, weil das konnte total falsch verstanden werden. Aber wir sehen, Ruth hatte den Mut zu gehen. Und dann legt sie sich dorthin, also vorher, gerade hatte gearbeitet, gegessen, war schlafen gegangen, der Boas, und jetzt hat sie sich zu den Füßen hingelegt. Und wahrscheinlich hat sie ihm noch ein bisschen eben von der Decke weggenommen, damit er ein bisschen kalt hatte, und dann irgendwann ist er so erwacht, ist ein bisschen unklar, auch vom Text her, aber es macht so wie den Anschein, dass er irgendwie wahrscheinlich ein bisschen kalt bekommen hat, und dann irgendwie ist er erwacht und sagt, hey, was ist denn das? Wer ist denn da? War völlig überrascht, hey, da ist ja jemand. Und dann kommt Ruth und gibt diese wunderbare Frage. Eigentlich im Text relativ schwierig noch zu verstehen. Ich habe ja oben die Schlachter 2000. Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist der Löser. So ist der Text. Und das Verständnis, was heißt denn das jetzt eigentlich, oder? Hat jetzt zum Beispiel Hoffnung für alle versucht wiederzugeben. Hoffnung für alle ist ja eine, man sagt immer, eine kommunikative Übersetzung, also eine Übersetzung, dass wir es heute verstehen, weil manchmal werden solche Wortfiguren oder verwendet, die sind in der Sprache damals verständlich gewesen, für uns aber heute schwer verständlich. Und so versuchen diese Übersetzungen hier ein bisschen eine Hilfe zu geben. Und da wird übersetzt als nahe Verwandter, müssen natürlich ein bisschen mehr reinbringen, damit man es verstehen kann, als nahe Verwandter von mir, bist du doch dafür verantwortlich oder zuständig, mir in meiner Not zu helfen. Breite den Saum deines Gewandes über mich aus, als Zeichen dafür, dass du mich heiraten und versorgen wirst. Also mit anderen Worten, das war eine klare Hinweis, ich stehe da und ich bitte dich, dass du mich heiratest, aber mit dem speziellen, sage ich mal, Fokus, dass du für mich und für Naomi sorgen wirst. Das ist eigentlich der Hintergrund. Gleichzeitig aber auch, dass du das Land, das Naomi bzw. Elimelech verkaufen mussten, wieder zurückgekauft wird. Der Landbesitz im alten Israel war ja so, der wurde gegeben in die Familien und wurde auch in den Familien immer wieder vererbt. Wenn jemand nun verarmt war, dann konnte er dieses Land, ich sage es jetzt mal Anführungs- und Schlusszeichen, verkaufen. Er konnte aber eigentlich nur das Nutzungsrecht verkaufen, bis das nächste Jubeljahr, das ist alle 50 Jahre, wieder da war. Weil dann ging alles Land wieder zurück. Und so konnte man quasi die Nutzung, also wenn noch 40 Jahre war, war es natürlich mehr wert, oder? Dann erhielten sie mehr Geld. Und so konnten sie dann das wieder zurück, erhielten sie das dann eben nach so vielen Jahren wieder zurück in die Familie. Wenn nun jemand wieder zu Geld gekommen ist, dann hat er das Recht, das wieder zurückzukaufen. Also wenn er 10 Jahre später wieder Geld hatte, konnte er kommen, wieder ausrechnen, jawohl, so viel ist jetzt das wert, konnte es wieder zurückkaufen. Und der Löser, eben dieser, der dann als Löser kam, das war dann seine Pflicht, das zurückzukaufen für die Familie. Das war wie implizit, sagt man, also war mit dabei in diesem ganzen Paket. Das werden wir dann nachher hier noch sehen. Nun, Ihre Frage war sehr mutig. Insbesondere, wenn man dann verschiedene Sachen überlegt. Eben das erste ist, sie konnte total falsch verstanden werden. Ui, diese moabitische Frau in der Nacht, da zu Füßen von meinem Bett. Das konnte falsch verstanden werden. Dann sie als Frau kommt und sagt mehr oder weniger, heirate mich. Meine, heute ist das irgendwie nicht mehr so ein Problem, oder? Aber früher war das halt fast ein Unding, oder? Dass eine Frau fragte, vielleicht irgendwie über bestimmte Wege ein bisschen nachhelfen musste, aber direkt fragen, also war schon sehr, sehr mutig, muss man sich bewusst sein. Aber sie hat es als Glauben gemacht, weil Naomi ihr das gesagt hat. Naomi hat das Ganze natürlich angeschaut und so ging sie im Glauben. Und die Reaktion von Boas war wirklich sehr vorbildlich. Er hat den Kern gesehen, dass diese Ruth will der Familie helfen, will der Naomi helfen. Und er sagt ihr auch, es ist wirklich sehr vorbildlich von dir. Du hättest ja auch jemand Jüngerem nachgehen können. Und da zeigt sich nochmal, dass er offensichtlich eben schon älter war. Und er willigt ein. Er sagt, jawohl, das ist gut, aber es gibt da noch einen, oder? Noch einen anderen Verwandten, der ist noch näher verwandt. Der hat sich bis jetzt noch gar nie gemeldet, oder? Der war noch der Feinmaler, scheint er da. Was ist denn mit dem los? Und dann am nächsten Tag geht er direkt ans Werk. Und ich glaube, das ist für uns auch etwas. Wenn Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat und du merkst, jetzt ist es dran, dann mach es. Dann zieh es durch. Nicht auf die lange Bank schieben. Pack es an, der Herr wird dir die Kraft geben. Und so hat er das auch gemacht. Ist hingegangen und dann hat er am Tor, das ist jetzt ein Bild einfach aus dem jetzigen Bethlehem, ist ins Tor gegangen, weil im Tor von einem Stadt, da wurden alle Rechtsangelegenheiten abgehandelt. Da gab es noch kein Ratshaus, oder wie wir das heute kennen, wo man so wichtige Verträge machen konnte, sondern das Ratshaus war mehr oder weniger beim Tor. Da gingen alle ein und aus und dort beim Tor wurde auch Gericht gehalten. Es gibt da zwei, drei Stellen oder, im Alten Testament, wo wir das sehen. Und dort ging er hin, nahm sich 10 von den Ältesten, weil 10 brauchte es für ein Zeugnis. Wir müssen auch daran denken, das war noch eine Zeit, da wurde nicht ein Vertrag aufgesetzt, oder man konnte den noch gegenlesen und dann unterschreiben, sondern das war mündlich. Das war, man sagt eben, eine orale Kultur. Also man hat da mündlich Verträge abgeschlossen und da war es eben wichtig, dass die entsprechenden Anzahl von Zeugen da war, die später bezeugen konnten. Jawohl, das war so, das war richtig. Und in dieser Zeit war eben 10 diese Zahl des korrekten Zeugnisses. Das kommt dann immer wieder mal, übrigens auch später, erst wenn 10 Männer an einem Ort waren, haben die Juden eine Synagoge gebaut. als Beispiel oder auch später noch. Ja, und dann kamen die, dann hat er gerade auch noch den anderen Verwandten, der kam zufälligerweise auch noch vorbei, dann hat er gesagt, halt, komm, es gibt noch etwas zu behandeln. Und dann gab es natürlich sicherlich viele, die sind gekommen und gesagt, hey, was gibt's da? Da gibt es was Neues, da läuft was. Und dann war diese Verhandlung. Der andere sagte, sobald er wusste, er sollte die Ruth heiraten, hat er alles zurückgezogen. Zuerst hat er gesagt, ja, klar, ich löse das, oder? Wenn es ums Land ging. Und dann hat er gesagt, ja gut, also wenn du dann das Land lösest, dann musst du auch die Ruth heiraten. Oh, dann war es gerade vorbei. Oder? Oh nein, das kann ich nicht. Oder? Ob er nicht wollte, nicht konnte, nicht, wissen wir nicht so genau. Jedenfalls für Boas, der war wahrscheinlich ganz erleichtert. Sagt, oh, Gott sei Dank, wahrscheinlich wollte er nämlich auch die Ruth heiraten. Und Ruth sicherlich auch. Die hat sicherlich auch ein bisschen geschwitzt. Oder gesagt, uff. Und dann hat er dann das wie in einem Bund so zusammengefasst. Und wir sehen das, ich habe das extra so noch rausgenommen, Vers 9 und 10, Kapitel 4. Ihr seid heute Zeugen, ihr seid heute Zeugen. Das heißt, die beiden Vertragspunkte hat er wie eingerahmt und gesagt, jawohl, ihr, und da spricht er jetzt natürlich diese 10 Ältesten speziell an, aber auch das ganze Volk, das dort war. Ihr seid heute Zeugen, ist so eingerahmt. Er hat zwei Punkte, die er herausnimmt. Das erste, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Das heißt, er hat jetzt klar gesagt, ich löse das, ich bezahle den Betrag, wer immer das jetzt besessen hat, das wissen wir nicht, das Land kommt wieder zurück zur Familie. Das ist der erste Teil. Er hat also bezahlt mit seinem Geld. Das zweite, dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau genommen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten und damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Das ist vielleicht etwas, das man für uns heute auch nicht mehr direkt verstehen kann. Vielleicht wissen die einen oder anderen, es gibt die sogenannte Schwager-Ehe oder im Fremdwort die Levirats-Ehe. Die wurde auch beschrieben im 5. Mose 5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder 25. Auf alle Fälle war die Sache so, wenn der Mann verstorben ist, sie hatten keine Kinder und dann war ein Bruder vom Verstorbenen, dann war der Bruder verpflichtet, ihn zu heiraten. Das wurde im Gesetz so auch nochmals aufgenommen, also Gott hat das so aufgenommen und wie geregelt, damit es einen Rahmen hat. Aber das ist nicht etwas, das Gott neu hineingegeben hat. Es war etwas, das in der Kultur, dort im Nahen Osten, im Altertum, war das altbekannt. Ihr mögt euch vielleicht erinnern an die Geschichte von Juda und seinen Söhnen. Onan zum Beispiel, der eine, diese Geschichte. Das ist genau die Levirats-Ehe. Das war ja noch vor Mose, oder? Da gab es ja das Gesetz noch gar nicht. Und wir wissen aus anderen Gesetzeswerken, die man ausgegraben hat, dass da genau klare Gesetzesregelungen gegeben hat für diese Zeit. Das war also üblich und das konnte sogar noch ausgeweitet werden auf Cousin, wenn es keine Brüder gab oder Onkel. Es wurde also sogar so ausgeweitet. Und in diesem Falle hier ist ja der Boas nicht ein Bruder des Elimelech, sondern der Verwandtschaftsgrad kennen wir nicht genau. Also es wurde jetzt so wie ausgeweitet. Und die Idee ist, dass jetzt der erste Sohn, der geboren wird, er ist der Erbe des Verstorbenen, damit das Erbe nicht verloren geht, sondern in der Familie bleibt. Deshalb war das so wichtig, dass es einen Erben gab. Und dieser Erbe wurde dann, oder er wurde als Erbe angesehen, oder dieses Verstorbenen. Deshalb war das dann so wichtig für sie. Nun möchte ich weitergehen. Das ist soweit die Geschichte. Und wie schon angedeutet von Bruno, Boas ist nicht nur ein Vorbild für uns, indem er handelt, sondern er weist auf den größeren Boas hin. Vieles im Alten Testament sind ja Schattenbilder, Hinweise auf Jesus Christus. Und wir lesen dann im Kapitel 4, nachdem sich alles jetzt auflöst, diese ganze Geschichte, diese ganze Spannung, die aufgebaut wird, gibt es nun wirklich eine Lösung für Ruth und Noemi? Kommen sie aus diesem Dilemma der Armut heraus, der Hoffnungslosigkeit, aber auch keinen Erben mehr zu haben? Und wenn wir weiterdenken aus heutiger Sicht, wissen wir ja, dass die Linie des Messias dort durchgeht. Wird diese Linie jetzt durchbrochen, unterbrochen? Gibt es da jetzt ein Problem für Gott? Da sehen wir, er hat alles zu einem Happy End geführt. Es ist wirklich eine Geschichte mit einem Happy End. Sie heiraten und haben ein Kind, den Obed. Und dann ist es interessant im Vers 17, und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Obed heißt Diener, ein Diener. Im Sinne von einem, der wird später für Naomi und natürlich vielleicht auch für Ruth dienen. Und jetzt kommt eigentlich der Nebensatz, die Ergänzung, weshalb wir überhaupt, jetzt rein menschlich gesprochen, das Buch Ruth in der Bibel haben. Der ist der Vater Isais, des Vater Davids. Das ganze Buch Ruth wurde ja später geschrieben und wahrscheinlich, man weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich hat es Samuel noch in die Endfassung gebracht. Und das Ziel war genau, dem König David oder den angehenden König die Grundlage wegzunehmen, dass jemand sagen konnte, seine Abstammung, die ist nicht ganz lupenrein. Irgendwie mit Moab und so, oder? Erklärt übrigens auch, warum, dass er dann später seine Eltern, als er ja fliehen musste vor Saul, hat er nach Moab gebracht, oder? Da war immer noch diese Verbindung da. Aber genau in dem zeigt eben Boas auf einen größeren Löser. Oder wir reden jetzt vom Erlöser, weil es umfassender ist. Es geht nicht nur um Materielles, nicht nur um Zeitliches bei Jesus, sondern in der Erlösung geht es eben um die Ewigkeit. Und dabei ist mir auch die Stelle damit in den Sinn gekommen von Lukas 24. Wir mögen uns sicher erinnern, Jesus ist da mit diesen beiden Jüngern, die nach Emmaus gegangen sind. Auf einmal ist er mit ihnen da gewesen und ich finde es so herrlich, oder, wenn man diese Stelle liest. Ja, wow, was diskutiert? Ja, bist du denn der Einzige, der nicht weiß? Oder sagen Sie, was da hier vorgefallen ist? Und wahrscheinlich war Jesus ja der Einzige, der wirklich wusste, oder was geschehen war. Und dann hat er ihnen erklärt, oder? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen, eben bei den Jüngern von Emmaus, in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und wenn wir das Alte Testament so lesen, dann kommen wunderbare Bilder. Oder Isaac mit Abraham, Josef-Geschichte, der Mose, der Hohepriester Aaron und so weiter. Das kann man eine ganz lange Liste machen. Die hatten auch ein bisschen Zeit, oder? Die waren ja nicht auf der Highway dort von Jerusalem runter, sondern die liefen ja noch, also hatten die Zeit, miteinander zu reden. Und wenn wir nun das anschauen, dann ist eben jetzt Jesus dieser gesuchte Erlöser. Und diese beiden Punkte, die wir dort jetzt gesehen haben, oder bei diesem Vertrag von Boas, finden wir eigentlich bei Jesus auch wieder. Wir haben den ersten Vertragspunkt, 1. Petrus 1, 18 habe ich da die Stelle. Er, spricht von Jesus Christus, hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, nämlich dem Blut von Christus. Das heißt, Jesus hat mit seinem Leben, das ja makellos war, der einzige ohne Sünde, hat sich freiwillig uns hingegeben. Und mit diesem Preis, der unendlich groß ist, hat er dich und mich freigekauft. Frei von der Sklaverei, der Sünde, frei aber auch vom ewigen Getrenntsein von Gott. Und er hat uns eine wunderbare oder ist wunderbare Wohnungen am Zubereiten, das hat er gesagt, Johannes 14. Damit wir, wenn wir mal in die Ewigkeit gehen, bei ihm sein werden. Das hat er für uns alles gekauft. Er hat uns losgekauft von dem. Das Zweite, das ist die Verbindung. Und das ist genau der Punkt, bei dem wir auch unser Herzen immer wieder prüfen müssen. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir die Segnungen? Wollen wir das Gute? Ja, natürlich wollen wir das, oder? Wäre heuchlerisch, wenn wir sagen, wollen wir nicht, oder? Aber wollen wir nur das? Und wollen wir den Geber nicht? Oder nicht so nahe? Und das ist hier genau der Punkt. Es geht eben beim Glauben darum, dass wir unser Herz und unser ganzes Leben verbinden mit Jesus, verbinden mit Gott. Dann gehören wir nicht mehr uns, sondern wir gehören ihm. Und die Ehe ist einfach ein Bild davon. Epheser 5, oder, kennen wir das Bild zwischen der Gemeinde als Frau oder auch wir dann als Einzelne und Jesus, der Mann. Und dieses Bild der Nähe, der Zutraulichkeit, bei der man sich einander verschenkt. Oder leider haben wir ja durch die Sünde manchmal ein ganz falsches Bild, oder? In dieser Ehe. Aber genau dieses Idealbild, das wir haben dürfen, das ist das Bild, das die Bibel braucht, in der Beziehung zwischen dir und Jesus. Und er möchte genau diese enge Beziehung mit dir haben. Und er hat auch versprochen, dass das öffentlich sein wird. Ich habe zwei Stellen herausgenommen, der Paulus im 2. Korinther, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Manne, nämlich eben Jesu, verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist die jetzige Phase. Vorbereitend, weil die Hochzeit, die kommt noch. Die ist noch zukünftig. Aber wir sind jetzt die Braut. Wir sind die Braut, werden zubereitet. Und gleichzeitig haben wir schon diese Nähe mit Jesus, diese Vertrautheit. Und in Offenbarung 19 lesen wir dann, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau, das ist eben die Gemeinde, das sind wir, hat sich bereit gemacht. Das ist das Wunderbare. Das sind genau diese beiden Punkte, die wir in Boas sehen. Die dürfen wir so wunderbar in Jesus erfüllt sehen. Und wir dürfen uns freuen an dem und im Glauben auch wachsen. Und ich möchte hier dann auch mit diesen Punkten zum Schluss auch kommen. Diese persönliche Erlösung für uns, die hat wie drei Phasen, und man kann sagen drei Perspektiven oder Aspekte. Wir schauen in die Vergangenheit, bei der wir wissen dürfen durch den Glauben, wir sind gerettet für die Ewigkeit. Wie es Johannes ausdrückt, wir haben das Anrecht, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Neu geboren, in die Familie Gottes hineingeboren. Das ist der Vergangenheitsaspekt. Also wenn du Jesus angenommen hast, dann gehörst du ihm. Dann dürfen wir dem auch gewiss, in diesem Gewiss weitergehen. Der zweite Aspekt ist unser jetziges Leben, bei der der Herr möchte, dass wir auf ihn vertrauen in allen Situationen. Es geht nicht immer schön gerade, oder? Also wenn jetzt da jemand ist, bei dem läuft immer alles wunderbar, oder? Der kann es mal weghören. Aber vieles läuft eben nicht so, wie wir uns das wünschen. Und dann den Glauben zu haben, der Herr ist da. Er lässt nur das zu, was er genau bemessen hat. Er kennt dich, er kennt deine Situation, er liebt dich. Und er weiß, was gut ist für die weitere Zubereitung für die Ewigkeit. Das liegt in seiner Hand, dass wir hier alle Sorgen, wie der Petrus das sagt, auf ihn werfen können. Und dann, was wir in Offenbarung auch gelesen haben, die Zukunft, die Hoffnung, dass wir eine unerschütterliche Hoffnung haben, der Herr hat uns erlöst. Nicht nur für Zeit, sondern für Ewigkeit. Und das ist das Wunderbare, weil hier ist alles so vergänglich. Eine kleine Klammerbemerkung, so beim Hierherfahren habe ich so einen wunderbaren Mercedes gesehen, wirklich tolles Auto. Oder? Und dann habe ich mir gesagt, Herr, auch das ist vergänglich. Und das, was wir in ihm haben, das ist ewig. Das ist doch wunderbar. An dem dürfen wir festhalten. Ich möchte noch hinweisen, ich habe diese Gedanken so zusammengefasst über das Buch Ruth. Ich habe ein paar Exemplare da, die kann man nachher bei mir für den 5-Lieber abholen. Und für die Buchhandlung kann ich auch noch eins mitgeben. Also wer ein bisschen Sommerlektüre braucht, dann kann er diese Gedanken noch ein bisschen nachvollziehen. Und ich würde gerne eben jetzt diese Minute zum Nachdenken auch geben, dass wir uns einfach diese drei Fragen ins Herzen mitnehmen, darüber nachdenken, im Gebet auch, und dass der Herr sein Wort,